Rollenbilder im Wandel. Wir haben in den Interviews vor der Predigt schon gehört, wie Paulina als Dirigentin in einer Männerdomäne leitet, welche Erfahrungen sie macht, welche Fragen sie auch hat. Und wir haben von Michael Diehl gehört, welche Erfahrungen er in der Elternzeit macht, was ihn bewegt hat dazu und wie er so diese klassischen Rollenbilder auch im Grunde genommen anders lebt, dem nicht die Frau am Herd ist und beim Kind und der Mann bei der Arbeit, sondern sie sich das teilen. Bei traditionellen Rollenbildern von Mann und Frau, die sind ja gesellschaftlich geprägt. Und dabei erleben wir gesellschaftlich einen Wandel und auch kirchlich. Wir erleben aktuell aber auch eine Rolle rückwärts. Ihr werdet auf Social Media oder auf anderen Kanälen junge Frauen und Männer finden, die ein traditionelles Rollenbild als besonders gottgegeben und überzeugend einspeisen in die Kanäle. Und ich muss leider erzählen, dass letzte Woche die südlichen Baptisten, die sogenannten Southern Baptists in den USA, das sind immerhin 12,3 Millionen Menschen, mit 80% ihrer Abstimmungsvoten beschlossen haben, dass in ihrem Gemeindebund weiterhin Gemeinden ausgeschlossen werden aus dem Bund, in denen Frauen leiten oder Frauen als Pastoren tätig sind. Nun muss man aber dazu wissen, dass es auch progressive Baptistenbünde gibt. Es gibt die Corporate Baptist Fellowship und die American Baptist Churches und in denen ist die Ordination der Frau selbstverständlich. Und die Southern Baptists haben aus diesem Grund auch schon vor längerer Zeit die Baptist World Alliance, den Baptistischen Weltbund, verlassen, weil im Baptistischen Weltbund weltweit es selbstverständlich ist, dass Frauen leiten und auch predigen, wenn sie dazu begabt sind. Ich will das aber skizzieren, weil das, was vielleicht selbstverständlich erscheint dem einen, auf der anderen Seite umkämpft ist. In dieser Predigtreihe beschäftigen wir uns im Hintergrund eigentlich auch mit der Frage, in was für einer Welt und in was für einer Gemeinde möchte ich eigentlich leben? Und ich möchte diese Frage nach den Rollenbildern im Spiegel eines Bibeltextes aus dem Alten Testament und einem aus dem Neuen Testament mit uns reflektieren. Ich möchte mit euch gemeinsam auf eine alte Geschichte hören von einer starken Frau als Vorbild für die Ehre Gottes. Und von dieser Frau wird uns erstmal im Alltag berichtet. Denn genau dort, im Alltag, geht es ja um das Geistliche oder überhaupt das sonstige Leben, zu Hause, im Alltag. Und von dieser Frau berichtet ein Abschnitt aus dem Richterbuch. Und bei der folgenden Bibelstelle muss ich immer an den Hebräischunterricht denken, an den ich mal gegeben habe, weil die hebräische Sprache nutzt für Mann und Frau unterschiedliche Worte und Endungen und alle weiblichen Personennamen und auch andere Worte enden auf A, wenn das eine Frau ist. Also Ish heißt Mann und Isha heißt Frau. Deborah, ne, hören wir, ist eine weibliche Endung. Also die Endung A im Hebräischen ist eine weibliche Endung. Und dann, wenn man ein Verb hat, dann hat das auch diese Endung, ob es ein Mann ist oder eine Frau ist, der etwas tut. Das ist im Deutschen nicht so, aber im Hebräischen. Und so hört man schon am Klang der Worte, dass hier von einer Frau gesprochen wird. Und das hört man auch, wenn man gar nicht Hebräisch kann, sondern nur den Klang jetzt hört. Udevorah, Isha, Neviah, Eshet Lapidot, Hi, Shofetah, Et Yisrael, Beet, Hahi. Das heißt, Deborah war eine prophetische Frau, eine Isha, Neviah, und sie war Richterin, Shofetah, in Israel in jener Zeit. Und ich werde nie vergessen, als wir im Hebräischkurs diesen Text jetzt übersetzt haben, uns erschlossen haben, ihr könnt jetzt auch schon Hebräisch, ne, fließend, sagt ein Student, kann Deborah auch ein Männername sein? Kann Deborah auch ein Männername sein? Das ist ja eine harmlos klingende Frage eines Studenten, aber es ist ein männerzentriertes Vorurteil. Das kann doch gar nicht sein, dass eine Frau die Hauptrolle in diesem Text steht, dass eine Frau Prophetin, Richterin, Leiterin genannt wird. Kann die Kanzler? Ja, das geht. Das geht grammatisch, das geht sachlich, das geht geistlich. Unsere übersetzt die Basisbibel jetzt in unserer heutigen deutschen Sprache, Richter 4, 4 bis 5, Deborah war eine Prophetin, die mit Lapidot verheiratet war. Sie herrschte damals als Richterin über Israel. Ihren Amtssitz hatte sie unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bet-El auf dem Gebirge Ephraim. Dorthin gingen die Israeliten, wenn ein Rechtsfall zu entscheiden war. Also im Alltag war Deborah etabliert und hatte eine klare Rolle. Deborah war eine starke Frau mit einer starken Rolle und die Waffen dieser Frau waren Worte und Weisheit. Und die Männer standen bei ihr Schlange, so wird berichtet, um Rechtsfälle entschieden zu bekommen. Sie hatte das Sagen und sie durfte, ja, sie musste auch entscheiden. Also diese Erzählung hat emanzipatorisches Potenzial, wenn man voraussetzt, dass eigentlich Männer gerne diesen Stuhl besetzen, diesen erhöhten Behemah, das ist dieser erhöhten Stuhl des Richters, der Richterin. Deborah hatte einen Standort, einen festen Platz in der Hierarchie der Männerwelt. Ihr Stuhl, ihr Amtssitz wird sogar nachher nach ihr benannt, unter der Deborah-Palme, da sitzt sie nämlich. Das war ihr Headquarter, das war ihr Amtssitz unter freiem Himmel. In was für einer Welt und Gemeinde möchte ich leben? Ich möchte in einer Gemeinde leben, in der jede Person ihren Platz im Alltag findet. Deine Palme. Nun sind wir nicht so ein Palmland, hier müsste man sagen, deine Eiche, dein Ahorn, deine Buche, aber dein Ort. Wo ist der Platz, an dem du deine Gaben einsetzen kannst und das auch tust? Ob nun bezahlt oder ehrenamtlich. Und nebenbei bemerkt, als Gemeinde suchen wir auch für verschiedene Leitungsrollen, die bei uns aktuell vakant sind oder werden, demnächst wieder Menschen, die danach fragen, bin ich begabt, bin ich berufen, um im Bereich Finanzen Verantwortung zu übernehmen oder in der gewählten Gemeindeleitung. Gott segne uns auch bei der Platzvergabe. In was für einer Welt möchte ich leben? Ehrlich gesagt, die Welt, in der Deborah Recht zu sprechen hatte, die war nicht rosarot. Im Gegenteil, es herrschte Krieg und Gewalt und scheinbar das Recht des Stärkeren. Der Geschichtsschreiber berichtet das so aus der Richterzeit, Richter 4, 1 bis 3. Kaum war Ehud gestorben, ein anderer Richter, taten die Israeliten schon wieder, was in den Augen des Herrn böse war. Der Herr aber lieferte sie Jabin aus, der war König von Kanaan und regierte in Hasor. Der Kommandant seines Heeres hieß Sisera und hatte sein Hauptquartier in Haroshet-Goyim. Die Israeliten schrien zum Herrn um Hilfe, denn Jabin verfügte über 900 eiserne Streitwagen. 20 Jahre unterdrückte er die Israeliten mit Gewalt. Und dann kommt der Satz, und Deborah war eine Prophetin und Richterin. Dieser König der Kanaaniter, Jabin in Hasor und Sisera seine rechte Hand, das war eine große Militärmacht, die hatte die damaligen Panzer, die eisernen Wagen und ließen sie auffahren an der Grenze. 20 Jahre Unterdrückung und das Recht des Stärkeren. Tja, und dort die Israeliten der Richterzeit, die als kleine Gruppe das aushalten müssen und als Fügung das sehen durch den eigenen Gott. Sie erklären sich diese Kräfteverhältnisse so. Sie sagen, unser starker Gott hat uns in die Hand von Jabin gegeben, dem fremden König, um uns eine Lektion zu erteilen, denn wir haben ungerecht gelebt und deswegen werden wir gerade beherrscht. Also ich möchte nicht in einer Welt der Stärkeren leben. Ich möchte nicht in einer Welt der Zeit der Richter leben. Aber heute, 3000 Jahre später, sehen die Dinge sehr ähnlich aus. In China wurden demokratische Regeln in Hongkong ausgehebelt. Junge Menschen wurden inhaftiert, weil sie demonstriert haben. Und sie wurden weggesperrt. Russland hat die Krim besetzt, erst haben sie ihre eisernen Wagen aufgefahren und gesagt, wir führen keinen Krieg, sie nennen es ja bis heute nicht Krieg, haben dann die Ukraine überfallen und bisher schon zigtausend Kinder verschleppt und unzählige getötet. Und der amerikanische Präsident erzählt uns heute, dass er gar keinen Krieg gegen den Iran führt und morgen bombardiert er ihn und heute will er den Friedensvertrag unterschreiben, von dem er morgen sagt, dass er ihn wieder droht und sie auslöscht, die Zivilisation Irans und so weiter und so fort. Viele Bibelleser schütteln ja den Kopf, wenn sie Gewalttexte im Alten Testament lesen, besonders im Buch Josua und Richter. Ich möchte auch den Kopf schütteln, aber auch über die Gewalt heute. Wäre da nicht Deborah? In dieser Welt der Machos und der Militärs ist diese Frau, die prophetisch redet. Die Prophetin erinnert den israelitischen König daran, dass Gott ein Gott der Freiheit ist. Dass der Gott Israel nicht Unterdrückung wünscht, sondern dass er eine neue Welt der neuen Kräfteverhältnisse will. Eine Welt, in der Männer und Frauen auf Augenhöhe miteinander Gesellschaft gestalten. Eine Welt, in der Gott entscheidet, welche Herrschaft sich durchsetzt. Wir lesen in Richter 4 ab Vers 6, Deborah ließ nun Barak zu sich rufen. Der war der Sohn des Abinoam und stammte aus Kedesh im Gebiet von Naphtali. Zu ihm sagte sie, ist es nicht so, dass der Herr, der Gott Israels, den Befehl gab, aufzieh zum Berg Tabor, führe 10.000 Mann aus Naphtali und Sebulun dorthin. Dann will ich dir dafür sorgen, dass der Kommandant Sisera dir entgegenzieht und mit Jabins Heer seinen Streitwagen und Truppen. Und am Bach Kishon wirst du auf ihn treffen und dann gebe ich Gott ihn in deine Gewalt. Barak antwortete ihr, wenn du, Deborah, mit mir kommst, dann gehe ich mit. Nur sollst du wissen, wenn nicht, dann gehe ich nicht mit. Darauf sagte sie, ja, ich komme mit dir. Nur sollst du wissen, du ziehst jetzt in die Schlacht, doch Ruhm wirst du auf diesem Weg nicht ernten. Der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. Dann stand Deborah auf und ging mit Barak nach Kedesh. Dort stellte Barak ein Heer zusammen. 10.000 Mann aus Naphtali und Sebulon folgten ihm. Auch Deborah war dabei. Sisera hatte die Nachricht erhalten. Barak, der Sohn des Abinoam, steht beim Berg Tabor. Da führte er alle seine Streitwagen zusammen, insgesamt 900 eiserne Wagen. Auch ließ er alle seine Fußsoldaten antreten, führte sie von Harosheth Goyim an den Bach Kishon. Und Deborah sagte zu Barak, schlag los, heute gibt der Herr Sisera in deine Gewalt. Der Herr selbst zieht vor dir her. Da zog Barak vom Tabor los und die 10.000 Mann folgten ihm. Zwanzig Jahre sind diese Kräfteverhältnisse unverrückbar. Jabin hat mit seinem eisernen Wagen und seinen Soldaten das Sagen. Wer sonst? Und jetzt kommt die Prophetin Deborah und erinnert die Unterdrückten an Gottes Verheißung und sagt Barak, wenn du in den Kampf ziehst, dann wird Gott handeln. Wenn du Mut hast, in diese Auseinandersetzung zu gehen, dann wird Gott den Gegner überwinden. Gott wird den Gegner in deine Hand geben, denn das Schicksal der Welt liegt in Gottes Händen. Und Barak erinnert sich, und zwar eine Frau erinnert ihn daran, dass Gott es doch verheißen hat. Scheint selbstverständlich, aber es ist überraschend. Hätte man damals und bis heute eher das Rollenbild von Frauen wie in den Märchen der Brüder Grimm, dann würde das gar nicht funktionieren, diese Rollenteile. Also im Aschenputtelmärchen, das arme Mädchen, das von zwei Konkurrentinnen gemobbt wird, das muss in der Asche sitzen und Erbsen zählen und wartet natürlich auf ihren Traumprinzen. Und der Traumprinz, wenn der kommt, dann geht die Verheißung an Aschenputtel in Erfüllung. Und dieses scheinbar harmlose Brüder Grimm-Märchen, dieses Märchen hat eine subtile Botschaft an viele kleine Mädchen gehabt. Der Mann ist der Held, der Mann ist der Prinz, der Mann ist der, der Kriege gewinnt, der Mann ist der, der die Frauen erobert, der Mann ist der, diese Frauen, die kleinen Mädchen, von denen sie sich erobern lassen. Und ihr könnt bis in nur alle Walt Disney-Filme und so weiter das bis heute nachvollziehen. Viel älter als Brüder Grimm, die Märchen der Brüder Grimm in unserer Grimmstadt, zeigt hier eine Frau in einer ganz anderen Rolle. Die Frau ist hier die Leiterin, die Ratgeberin, die Prophetin. Und es wird sogar noch ironisch, weil man muss ja fast lachen, wie reagiert Barak darauf, dass ihm gesagt wird, zieh in die Schlacht und du wirst gewinnen. Er sagt zu der Frau, ich gehe nur, wenn du auch gehst, sonst gehe ich nicht. Ja, wie ein kleiner Junge, der jemanden braucht, der ihn schützt, der ihn begleitet, der eine Mutter braucht. Der kleine Barak braucht noch seine Mama, ohne sie wird er nicht kämpfen. Und das ist ungewöhnlich erzählt. Das soll uns zum Schmunzeln bringen. Denn wir brauchen als Männer und Frauen Schutz, Begleitung. Das brauchen wir beide. Und hier braucht es auch der Mann ganz besonders. Wir brauchen Mütter im Glauben. Ja, auch Väter. Ein kurzer Sprung durch die Zeiten in die Geschichte der ersten Christen. in das Neue Testament. Pfingsten haben wir hier im Gottesdienst, wie in allen evangelischen Kirchen, die Predigt des Apostel Petrus gehört, von einem Verständigungswunder. Menschen aus allen Himmelsrichtungen kamen zusammen und haben sich auf einmal verstanden, obwohl sie unterschiedliche Herkünfte haben und Sprachen. Und dann heißt in Apostelgeschichte 2, nachdem das passiert ist, da tat Petrus vor die Menge, zusammen mit den anderen 11 Aposteln, mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute: Ihr Leute von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht. Hört mir gut zu. Die Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht, das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen. Eure Alten werden von Gott gesandte Träume haben. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, sagt Petrus, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen und sie werden als Propheten reden. Also prophetisch reden, reden in der Kraft des Heiligen Geistes und Gott dienen, werden nach der Petruspredigt zu Pfingsten Söhne und Töchter, Männer und Frauen, Alte und Jungen. Entscheidend ist die Begabung durch den Geist Gottes. Nicht das Geschlecht, nicht das Alter, nicht die vorherige oder gesellschaftliche Position. Wenn wir also überlegen, in was für einer Gemeinde wollen wir leben als Christen nach dem Neuen Testament, wenn wir Gemeinde vom Geist Gottes her denken, dann gibt es keine traditionelle Schöpfungsordnung, die schon vorher festlegt, was nur Männer und was nur Frauen tun dürfen, sondern dann gibt es mit der Petruspredigt eine Neuschöpfung durch den Heiligen Geist und in dieser Welt dienen Männer und Frauen gemeinsam. Das liegt dann an den individuellen Begabungen, für welche Aufgabe und Position ein Mensch berufen wird, nicht an seinem Geschlecht. Und was Petrus hier predigt, hebt die traditionellen Rollenzuschreibungen auf. Ironischerweise ist die Kirche, die sich auf Petrus beruft, heute eine Kirche, in der Frauen nicht leiten und predigen dürfen. Aber der Original Petrus hat das eigentlich anders gepredigt. Nach meinem evangelischen Verständnis müssten wir mit dem Papst mal diskutieren. Im Alten Testament haben wir jetzt eben eine Emanzipationsgeschichte gehört. Diese Geschichte aus dem Richterbuch erzählt ja von einer Mutter Israels. Und später singt sogar Israel von dieser Frau Deborah. Das werden also Worship- oder Gospel-Songs, könnte man sagen. Aber sie besingen nicht Deborah als Waschfrau und Hausfrau, die den Haushalt immer so gut gemacht hat. Solche Lieder gibt es auch im Alten Testament. Sondern sie besingen diese starke Frau, die leiten darf, die Wegweisung gibt, ja, die Wegführung gewährt. Und Deborah ist sich ganz bewusst ihrer Rolle und gewährt ihren Beistand dem Mann Barak: Ja, ich komme mit dir. Nur diesem König Israels hat die Frau noch eine Lektion zu erteilen. Sie sagt ihm ja nicht nur, ich komme mit dir und dann wirst du gewinnen. Sie sagt ihm, du sollst wissen, du ziehst jetzt in die Schlacht, doch Ruhm wirst du auf diesem Weg nicht ernten. Der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. Und tatsächlich erzählt das Richterbuch dann, dass der Kommandant Sisera nicht als Held in der Schlacht stirbt, sondern schlafend im Zelt von der Frau Jael mit einem Zeltflock getötet wird. Ja, ihr erschreckt, wie will man sonst einen Kommandanten umbringen? Aber durch eine Frau. Deborah sieht das kommen und sie sagt das dem weltlichen König und der geistlichen Gemeinde. Wer bekommt denn den Ruhm? Wer bekommt denn die Ehre? Für menschliche Ehre sind bis heute Menschen bereit, ihr ganzes Leben einzusetzen, sogar zu sterben. Und sie sind bereit dafür zu lügen, zu betrügen, andere Menschen zu unterdrücken, ihre eisernen Panzer aufzufahren und Raketenarsenale für ihre eigene Ehre, für ihre eigenen Triumphbögen, für ihre eigenen Namen, für das, was sie groß macht. Bis heute werden ja große Militärparaden zur Ehre der eigenen Helden. Diese Geschichte redet von einer ganz anderen Ehre. Die Kriege der Richterzeit, ist doch erstaunlich, sollen ohne Beute geschehen und ohne Ruhm der Menschen. Mal ehrlich, wenn es nichts zu gewinnen gibt in einem Krieg, kein Öl, kein Land, keine Sklaven, kein Gold, würde man dann noch Krieg führen? Würde man dann noch den Streit suchen, wenn man davon gar nichts hat? Deborah sagt Barak, die Ehre wird Gott zuteil werden. Barak, dein Name wird nicht besungen werden, sondern der Name Gottes. Und für dich als Lektion sage ich es dir nochmal, Sisera wird nicht durch einen Mann ermordet, sondern durch eine Frau. Deborah und Jael, das sollst du lernen. Nicht, weil es Frauen sind, sondern damit es um die Ehre Gottes geht. In welcher Welt und Gemeinde möchte ich leben? Das wäre schon eine Wunschwelt, eine Gemeinde, in der sich möglichst alle Beteiligten auf die Ehre Gottes ausrichten. Eine Gemeinde, in der es um die Ehre Gottes geht. Eine Gemeinde, die den Namen Jesu groß machen will und wo es nicht um die Gemeinde am Mönchenberg geht und ihre Legacy oder unsere einzelnen Akteure in der Gemeinde, sondern es ist die Gemeinde Jesu, die Gemeinde, die zu Jesus Christus gehört. Und vor ihm werden sich beugen alle Knie im Himmel und auf Erden. Barak bedeutet übrigens Blitz. Aber Barak ist hier in der Geschichte nicht der starke Mann, sondern der, der eine Frau braucht und dem ein Licht aufgeben muss, ein Blitz tatsächlich. Er braucht nämlich, um sein Leben zu gewinnen und um die Ehre Gottes höher zu achten als seinen eigenen Ruhm, die Weisheit der Prophetin Deborah und die Pädagogik Gottes. Und nach allen diesen Ereignissen singt Deborah dann ein Loblied. Dieses Loblied dient Gott. Gott hat uns in auswegloser Situation nach 20 Jahren Unterdrückung geholfen und geschützt. Gott hat durch seine Gaben Menschen berufen. Dieses Lied besingt Deborah. Alles Leben in Israel stand still, singt Richter 5 dann. Doch dann bist du aufgestanden, Deborah, aufgestanden wie eine Mutter Israels. Denn Gott braucht Väter und Mütter des Glaubens. Ich glaube, wir können für jeden dankbar sein, der oder die zu einem Mutter oder Vater im Glauben geworden ist, der begleitet hat. Und mit diesem alten Text können wir in der Gemeinde Gott darum bitten, dass jeder seinen, ihren Platz findet, unter seiner oder ihrer Palme. Da können wir lernen, einüben, dass Männer und Frauen auf Augenhöhe, gleichberechtigt, Auseinandersetzungen suchen und gewinnen, in der es um die Ehre Gottes geht. Jesus lehrt beten, sein Reich komme, sein Wille geschehe. Das ist mein Gebet. Und das ist auch mein Gebet für deinen persönlichen Lebensweg. Wenn du dich fragst, ja, wo ist denn der Ort, meine Palme sozusagen. Das ist auch mein Gebet für uns als Gemeinde am Mönchenberg. Amen.